Morgen startet meteorologisch der Herbst und deshalb sind auch wir aus der Sommerpause zurück, wobei das in Wirklichkeit gar nichts damit zu tun hat, sondern wir sind beide einfach wieder zurück in der Stadt. Also gibt es heute wieder jeden Sonntag Gottesdienst im Gespräch mit Bischof Christian Stäblein. Guten Morgen.
Guten Morgen und mit Ihnen, lieber Herr Wittke. Guten Morgen.
Und mit Ihnen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und hoffentlich gut durch die vergangenen letzten Wochen gekommen sind.
Und deshalb mögen wir wieder starten. Wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Hatten Sie denn schöne Urlaubstage, Herr Bischof? Was braucht ein Bischof eigentlich zum Entspannen?
Oh, vielen Dank für diese wunderbare, leichte erste Frage. Keine Mails, kann ich jedenfalls vorweg sagen.
Sehr gut.
Ein Bischof braucht auch keine Mails. Also, aber reden wir nicht von irgendwas Abstrakten. Also, das Meer und ein gutes Buch und viel Laufen und nichts tun. Und ich weiß, es gibt Bergmenschen und Meermenschen und ich bin wahrscheinlich doch eher kein Bergmensch. Also, um das mal so kurz zu verlieren. Wie ist es denn bei Ihnen, lieber Herr Wittke?
Ach, es war schön auf jeden Fall. Ich hatte eine Woche, ich war mit den Kindern in London und das Highlight war da ganz klar am Ende der Woche das Konzert bei Coldplay im Wembley-Stadion. Allein das Wembley-Stadion ist ja schon der Hit.
Hatten wir das nicht Coldplay letztes Jahr auch schon mal oder so?
Ja, ich bin da durchaus Wiederholungstäter. Das stimmt, das stimmt.
Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ja, der Sommerurlaub wurde auch in diesem Jahr ausgerichtet nach den Konzertterminen von Coldplay. Und ich gebe es zu, ich bin in meiner Urlaubswoche, Herr Bischof, mit gedanklichen oder auch digitalen Scheuklappen durch die Gegend gelaufen und habe in dieser Zeit tatsächlich herzlich wenig vom Weltgeschehen mitbekommen. Und es hat auch durchaus gut getan. Und die Welt hat sich trotzdem weitergedreht, obwohl ich nicht jede Entscheidung von Donald Trump zum Beispiel jetzt mitbekommen habe. Einzig über das Thema Wehrdienst sollten wir, Herr Bischof, glaube ich, in den nächsten Wochen gerne mal sprechen. Aber heute mag ich noch mal so ein bisschen tatsächlich auch in Urlaubsstimmung bleiben und nicht über Politik sprechen. Ist es auch für Sie okay?
Das ist okay, natürlich. Auch wenn es, gebe ich zu, nicht ganz leicht fällt. Ich habe natürlich auch im Urlaub den Gipfel mit Putin und Trump verfolgt. Ich denke, wie alle, alles drumherum auch. Und wie wir jetzt auch wieder sehen, sehen wir in der Ukraine, wie sich so gar nichts ändert. Im Gegenteil, wie der russische Präsident Bomben um Bomben wirft und Panzer um Panzer schickt. Also Urlaub ist schon, ich finde, das muss man einmal sagen, Urlaub ist schon auch schwieriger geworden in Zeiten, in denen so viele Menschen an Urlaub gar nicht denken können.
Ja, schön, wie wir es geschafft haben.
Tut mir leid, ja.
Nicht über Politik zu sprechen und es dann doch zu tun. Ja, aber
so ist es
aus,
halt.
Ne? So ist es. So ist einfach das Weltgeschehen und so ist das Leben. Und so ist es ja eben auch mit der Urlaubszeit. Manche hatten noch gar keinen Urlaub, gerade die jetzt nicht auf Schulferien irgendwie angewiesen sind. Und für die, die Schulferien haben oder die Schulferien der Kinder nutzen können, da gibt es ja sogar auch noch eine Woche. Herr Bischof, wenn Sie im Urlaub in eine Kirche gehen, worauf achten Sie da besonders?
Gerade im Urlaub achte ich da erstmal gar nicht besonders, sondern lasse wirken. Ich finde, es gehört immer dazu, wenn ich in die Kirche gehe, aber es gelingt mir nicht. Manchmal habe ich natürlich auch eine Absicht, dass ich jetzt diese oder jene Kirche sehen wollte. Aber im Urlaub, finde ich, geht es darum, wirken zu lassen. Das gilt ja auch für die anderen Dinge, die wir da machen. Im Urlaub ist für mich die Zeit im Jahr, wo ich sehr gut lesen kann. Da hat das irgendwie eine andere Wirkung. Also ich meine jetzt Romane und Erzählungen, nicht sozusagen Sachbücher oder politische Bücher. Ich wünsche mir dann immer dieses Urlaubsgefühl, dass die Dinge sein dürfen, dass sie wirken dürfen. Wie nehmen wir das wieder mit in den Alltag?
Und haben dann Sie darauf eine Antwort?
Nee, ich habe gelernt, dass es okay ist, dass das auch nicht geht.
Also, das ist eine gute Antwort.
Ja,
sich nicht der Illusion hinzugeben, dass das so einfach mal eben funktioniert.
Und das auch nicht zu erzwingen. Ich meine, sehr bekannt ist das auch von diesem Phänomen, dass Menschen andere im Urlaub kennenlernen. Das müssen wir uns unbedingt wiedersehen. Und wenn man sich dann wieder sieht, wenn man das eine hat in die Zeit gehört und das andere gehört in die Zeit.
Das ist auch häufig so mit dem Essen sogar, wenn man etwas, also Käse aus Italien mitbringt, der in Italien so wunderbar geschmeckt hat, zu dem Rotwein dort und dann habe ich ihn nach Hause gebracht und wirklich schon erlebt und dann serviert und selbst gegessen und gemerkt so, irgendwie
komisch,
schmeckt er ganz anders.
Ja, ist komisch, Also, und das zu akzeptieren ist schon mal gut und gut hier zu sein.
Vielen Dank, schön, dass Sie da sind. Eine Frage interessiert mich jetzt aber doch sehr brennend, weil Sie so viel übers Lesen gesprochen haben und Romane.
Ja.
Was haben Sie denn mitgenommen? Was haben Sie denn gelesen?
Bodo Kirchhoff, Bericht zur Lage des Glücks. Ist, finde ich, auch ein toller Titel.
Ja.
Kommt dann was ganz anderes drin vor, weil Sie gerade Italien gesagt haben, spielt die meiste Zeit in Italien.
Aha.
Aber ist eine irrsinnige Geschichte, wirklich.
Bodo Kirchhoff, Bericht
zur Lage des Glücks.
Jetzt schauen wir nicht in einen Roman, sondern jetzt schauen wir wieder in die Bibel. Also, was mich eigentlich immer interessieren würde, in welche Version der Bibel schauen wir eigentlich? Welche nutzen Sie, Herr Bischof? Da gibt es ja auch unterschiedliche Übersetzungen.
Oh ja, ganz, ganz viele. Ich lese immer aus der sogenannten 2017er Übersetzung Martin Luther. Mhm. Und das muss ich wahrscheinlich dann doch im Moment erklären. Luther hat ja nicht 2017 die Bibel übersetzt, sondern richtig 1521 auf der Wartburg.
Mhm.
Und diese Übersetzung, die in vieler Hinsicht damals und bis heute ein Meilenstein fürs Übersetzen überhaupt und für die deutsche Sprache überhaupt ist, die ist dann in den 500 Jahren immer wieder überarbeitet worden, also angepasst an das jeweils heutige Sprechen und zugleich in ganz großer Treue zu dem, was in der Bibel drinsteht. Das letzte Mal war eine Überarbeitung eben größerer Art für das Jubiläumsjahr, 500 Jahre Reformation, 2017. Und diese Übersetzungsüberarbeitung, die nennen wir Luther 2017. Und aus der lese ich an diesem 11. Sonntag nach Trinitatis, geht es darum, wie das mit Gottes Gnade und unserer Einstellung ist. Und in dem Hauptevangeliumstext heute geht es exakt um das, die Einstellung, wie ich mich einstelle, wie ich mich stelle, wie ich gestellt werde. Das ist eine Geschichte, die ist kurz und sehr vertraut und ich denke, wir werden ein bisschen darüber zu besprechen haben, aber erstmal hören, Lukas Evangelium, Neues Testament, 18. Kapitel. Jesus sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst, so, ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.
Wer an der Nordsee Urlaub gemacht hat, der hat vielleicht einen Pharisäer getrunken, aber nicht von ihm gehört oder von ihm gelesen. Was ist ein Pharisäer?
Es ist gut, dass Sie genau mit diesem Bild und Beispiel einsteigen, denn das ist die größte Gefahr in der Geschichte, dass wir in das, was sich über viele Jahrhunderte angesammelt hat, an Stereotypen über Pharisäer, auch an Klischees, an Anti-Haltung, woraus dann auch ganz viel Schreckliches, Antijüdisches insgesamt gewachsen ist, an so einer Geschichte festmacht und dann so ein Pharisäer, der ja im Café, wir wissen das, auf der Karte, so ein schöner Sahnekaffee ist, in dem verdeckt Rum drin ist und in dem sozusagen dieser Name dazugewachsen ist, um das Heuchlerische sozusagen mit ins Kulinarische hineinzunehmen, dass das genau ein Pharisäer eben eigentlich nicht ist, sondern die Pharisäer, das waren tatsächlich eine Gruppe von hoch engagierten Menschen damals im jüdischen Glauben, die sehr darauf geachtet haben, dass ihr Glaube und ihr Leben ganz eng miteinander zusammenhängt. Deswegen sagt er das ja auch, Fasten und den Zehnten geben, das gehört eben alles dazu und ist eine besonders gute, übrigens auch Jesus sehr nahe Form der Glaubenspraxis gewesen, dass Glauben und Leben tatsächlich übereinstimmen sollen in dem, was wir tun. Man kann sogar sagen, es gab immer wieder auch die Theorie, dass Jesus selber auch Pharisäer oder mindestens zu dieser Gruppe der Pharisäer dazugehört haben könnte. Das glaube ich nicht, aber sie waren sich sehr, sehr nah. Deswegen sind die ja auch da in der Auseinandersetzung. Deswegen geht er dann auch so direkt in diese Konfrontation. Aber erstmal muss man unbedingt festhalten, es ist eine Gruppe von Menschen, die das, was wir bis heute verlangen, nämlich dass Glauben und Leben zusammengehören und dass sich das umsetzt und dass man das erkennen kann und dass nicht jemand sagt, ich glaube, aber ich tue es eigentlich nicht, dass die Pharisäer genau für so eine Einheit im Glauben stehen. Und dann geht es eben in dieser Geschichte um das, was ich vorher gesagt habe, die Einstellung. Die Frage ist am Ende, wie tue ich das dann? Und das ist aber auch nicht automatisch so jetzt bei denen nur, sondern ich meine, das ist ja der nächste Moment in dieser Geschichte. Also wer rausgeht und sagt, ich bin so dankbar, dass ich nicht so bin wie dieser Pharisäer, der ist ja schon mittendrin in genau dem, was nicht passieren darf.
Das ist gut zur Einordnung, weil ich war überrascht, weil ich, als ich Pharisäer und Zöllner hörte, dachte ich zuerst, naja, die sind ja beide nicht so hoch angesehen in der Gesellschaft. Und dann muss ich noch mal zurückdenken, ach so, das war ja eigentlich anders damals noch so. Da gab es noch keinen Kaffee mit Rum in der Zeit. Frage, und da geht es ans Eingemachte für mich, finde ich. Denn es wird doch durchaus häufig auch Ihnen, Herr Bischof, und Christenmenschen und denen, die regelmäßig in die Kirche gehen und die sehr fromm unterwegs sind, gerne vorgeworfen, die guten Menschen, ihr denkt doch, und vielleicht verhält sich auch der eine oder die andere so, ihr denkt doch, ihr seid besser als wir oder als andere.
Genau so ist es. Also es ist nicht so, dass da jemand besser ist, aber dass wir das
bekommen.
Ja, und jetzt würde ich doch zu einem, und dass wir das alle immer mal wieder denken, gerade wenn wir vielleicht irgendwas tatsächlich auch Richtiges gemacht haben und dann denken, so, das sieht Gott jetzt und da wird er doch wohl drauf achten und da bin ich doch ganz froh, dass ich nicht zu denen gehöre, die schon wieder hier ganz schlecht durch die Welt gelaufen sind. Also das ist zur Produktion von Selbstbildern bei Menschen fast immer dazugehört, vielleicht auch dazugehören muss. Wie soll man es denn sonst mit sich ganz gut aushalten, wenn man nicht auch überzeugt ist von dem, was man tut und dass man mindestens mittelmäßig oft jetzt auch mal das Richtige getan hat, dass wir alle nicht perfekt sind.
Mittelmäßig oft finde ich schön, ja.
Dass wir alle nicht perfekt sind, wissen wir ja dann umgekehrt auch. Ich glaube, die Pointe dieser Geschichte ist, dass wenn es um die Frage der Einstellung zu Gott geht, wenn es um diese Frage geht, ich am Ende etwas brauche, was mich immer wieder dahin bringt zu sagen, an dieser Stelle bin ich ganz Empfangener. Da zählt nicht, was ich mitgebracht oder an Leistungen erbracht habe, sondern da gilt am Ende, wenn man dann einmal auf dieses kurze Gebet des Zöllners, der ja dadurch jetzt auch nicht ein erhabener Mensch für uns alle werden soll, aber wenn ich auf das kurze Gebet des Zöllners gucke, dann heißt das, Gott sei mir Sünder gnädig und mehr nicht. Und das heißt auf diese Weise, in diesem Moment dir, Gott, gegenübertretend, bin ich ganz und gar der, der empfängt, der nimmt, was du mir schenkst, der nicht aus dem lebt, was ich kann, was ich getan habe, was an Ansehen in dieser Gesellschaft für mich ist, wo ich glaube, dass ich das richtig gemacht und der das falsch gemacht. Und das ist der entscheidende Punkt. Und zwar auch deshalb, weil es ja am Ende darum geht, wie ich mich auf dieses Leben einlassen kann und wie mir dieses Leben neu begegnen kann. Und das begegnet mir eben nicht darin, dass ich sage, da war ja immer so gut, war da letzte Woche auch nochmal so super, und ja, das ist ein super Urlaub und das machen wir jetzt immer wieder, sondern das Leben begegnet mir doch dann, jetzt sind wir wieder bei dem, was wir vorher auch hatten, wenn ich mich auf etwas einlassen kann, wenn ich mich ganz mitnehmen lassen kann, wenn ich es auf mich wirken lassen kann, wenn ich erleben kann, wie diese Schöpfung und wie dieser Gott ist. Und das geht, indem ich die Arme ausbreite und nicht, indem ich die Hand ausstrecke und mit dem Zeigefinger auf die anderen zeige.
Selbsterhöhung ist einfach mal nicht angesagt. Die letzte Schulferienwoche startet heute. In der zweiten Septemberwoche geht die Schule dann wieder los. Viele sind schon wieder zurück aus den Urlaubsregionen, aber wenn wir jetzt zur Fürbitte kommen, dann bete ich vor allem für die, die noch unterwegs sind, dass sie alle heil und gesund wieder nach Hause kommen mögen und dass die, die schon wieder da sind, hoffentlich auf eine wirklich schöne, bereichernde und entspannte Zeit zurückblicken können.
Gott, das gestärkt hat und stärkst, wo du bist, bitten wir. Wo du bist und weil du bist und wo wir waren und wie wir wiederkommen. Lass die Menschen heilsam mitnehmen, was im Urlaub war. Gib Kraft für alles, was kommt und wieder ansteht, das bitten wir. Für die Schule, für die Arbeit, für die Gesellschaft, für uns. Wir bitten dich für alle auch, die keine Ferien hatten, denen wir dankbar sind, was alles war an Gutem und Beständigem hier. Und wir bitten dich für alle, die keinen Urlaub haben, wo nichts Pause macht, im Krieg oder auf der Flucht. Sei da und stärke im Aushalten. Gott, die Schönheit dieser Schöpfung haben wir gesehen, die Zeit als das größte Geschenk. Lass uns das mitnehmen in diese Tage. Du schenkst Zeit, du bist das Leben. Wir empfangen es und danken dir.
Amen. Einfach mal eine neue Perspektive einnehmen, andere Menschen, andere Länder, eine andere Kultur kennenlernen. Das ist so klasse. Und ich finde, wir sollten uns das auch wirklich immer noch mal bewusst machen, dass diese Möglichkeit, Urlaub zu nehmen Und dann noch die Möglichkeit zu haben, im Urlaub zu verreisen. Herr Bischof, Sie haben das selbst gerade auch schon angesprochen. Das ist eben nicht selbstverständlich und das kann nicht jeder und jede auf dieser Welt. Und dadurch wird dann auch klar, das ist schon ein besonderer Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Herr Bischof, haben Sie denn in den letzten Wochen geschafft, auch nochmal ins Kino zu gehen? Ich erinnere mich noch, dass Sie kurz vor Ihrem Urlaub endlich den letzten Mission Impossible gesehen hatten. Haben Sie noch einen anderen geschafft?
Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber ich mach's einfach.
Bin gespannt.
Ich habe das Kanu des Manitou gesehen und dann gleich hinterher im Fernsehen noch den Schuh des Manitou und die ganzen Diskussionen darum habe ich gelesen. Darf man das und kulturelle Aneignung?
Ja, ja. Und aber, jetzt bin ich gespannt, wie Ihnen gefallen hat.
Aber die Botschaft im Kanu des Manitou ist schon gut und richtig. Sie heißt doch, wir sind sehr verschieden und unsere Geschichten sind krumm und schief oft genug. Aber du bist einzigartig und darfst bei uns sein und wir können Teil von anderen werden, auch wenn wir sehr verschieden sind und man darf ruhig lachen. Ich fand's herrlich.
Ah, klasse. Also ich habe ihn noch nicht geschafft.
Nein?
Nein.
Ah.
Ich habe ihn noch nicht geschafft. Also. Ich bin ja großer Western-Fan. Ja. Von daher werde ich gespannt sein, wie sehr das Western-Genre da durch den Kakao gezogen wird.
Also man kann da natürlich auch über ganz, ganz viel diskutieren. Das ist ja jetzt auch getan worden. Ich glaube, da hat Bulli Herbig kräftig für gesorgt und gleichzeitig aber auch sehr darauf geachtet, dass nichts an diesem Film ist, weshalb man ihn jetzt verurteilen müsste oder so. Ist dann eben auch 25 Jahre nein. So für mich gerade in diesem Double-Feature dann auch nochmal mit dem Judas Manitou. Aber ich gebe zu, naja, das ist halt Urlaub. Also und das ist dann eben nicht nur Bodo Kirchhoff, sondern auch das Kanu des Manitou.
Und es ist ein großer Kinoerfolg. Also die Zuschauerinnen und Zuschauer geben da ganz viele Daumen nach oben. Kommen Sie gut durch die möglicherweise ja letzte Schulferienwoche oder auch durch die erste Septemberwoche.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit, wenn Sie wiederkommen, einen guten Start und dass Sie gut ankommen.